Vampire.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben. Hallo und herzlich willkommen bei Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Autorin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire. Diejenigen unter euch, die uns schon länger zuhören, werden es gemerkt haben. Vampire hat eine längere Pause eingelegt. Eigentlich wollte ich nur mal 2 oder 3 Monate aussetzen, aber dann ist es doch ein ganzes Jahr geworden. Dafür gab es natürlich Gründe. Zunächst mal bin ich umgezogen, von Hamburg zurück in den Ruhrpott, wo ich aufgewachsen bin. Naja, und ihr kennt das ja, Umzüge sind anstrengend, teuer und nervenaufreibend. Da blieb nicht viel Zeit und Energie für Vorbereitungen und Aufnahmen. Und kaum, dass der Umzug geschafft war, ist im August letzten Jahres mein 2. Roman erschienen. Er heißt Ich komme nicht zurück, ist im Dumont Verlag erschienen und hat mich seit dem Sommer ordentlich beschäftigt gehalten. Ich war auf größerer Lesereise und zu Hause in der neuen Wohnung waren längst noch nicht alle Kisten ausgepackt. Und so wurde die Pause Monat um Monat länger. Aber jetzt ist die Wohnung so gut wie fertig eingerichtet und ich habe den größten Teil der Lesereise auch hinter mir und endlich wieder Zeit, Lust und Energie, über neue Vampire-Folgen nachzudenken. Ich habe es echt vermisst. Was mich auch sehr glücklich macht, ich habe nun tatkräftige Unterstützung bei der Produktion des Podcasts. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an Asja und Katrin für all eure Arbeit. Meine erste Gästin nach der Pause ist die wunderbare Autorin Asal Dardan. 2021 erschien ihr essayistischer Band Betrachtungen einer Barbarin, in dem sie über das Aufwachsen in einer iranischen Familie im Exil nachdenkt. Für diesen ersten Band war sie für den Deutschen Sachbuchpreis und den Clemens-Brentano-Preis nominiert. Ihr neues Buch Traumaland ist gerade im Rowohlt Verlag erschienen und schaut auf die Erinnerungskultur in Deutschland, auf den Zusammenhang von Struktur und rassistisch motivierten Gewalttaten. Sie fragt nach Verantwortung und Aufarbeitung und sucht, wie auch schon in ihrem ersten Buch, mit einem tief persönlichen Blick nach einem Weg heraus aus den Traumata in diesem Land. Ich durfte es schon lesen und kann sagen, für mich ist dieses Buch ganz sicher eins der wichtigsten Bücher des Jahres und ich würde mir echt wünschen, dass wirklich jede und jeder es liest. Asal hat das Werk der britischen Autorin Jenny Diski mitgebracht. Jenny Diski wurde 1947 geboren und starb 2016 an Krebs. Sie hat 11 Romane verfasst und unzählige Essays, unter anderem regelmäßig für die London Review of Books. Und ihr letztes autofiktionales Buch Ingratitude gehört zu einem der bewegendsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Außerdem wurde Jenny Diski im Alter von 14 Jahren nach einer Reihe von Schulverweisen und auch Aufenthalten in psychiatrischen Institutionen von der Nobelpreisträgerin Doris Lessing bei sich zu Hause aufgenommen und lebte bei und mit Lessing bis ins junge Erwachsenenalter. Was es mit dieser faszinierenden Geschichte und Jenny Diskis in Deutschland leider fast komplett unbekanntem Werk auf sich hat, erzählt uns Asal mit großer Begeisterung und ganz viel Detail. Ich hoffe, dieser Auftakt zur neuen Staffel Vampire wird euch allen gefallen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, uns bei Instagram unter vampire-podcast folgt und uns weiterempfehlt. Und nun aber viel Spaß mit Asal Dardan und Jenny Diski. Liebe Asal, hallo und herzlich willkommen bei Vampire.
Hallo, liebe Rasha.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du unsere erste Gästin bist nach einer sehr, sehr, sehr langen Pause. Ich freue mich total. Du siehst hier strahlend, guckst du mir aus meinem Computer entgegen. Wie schön. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören.
Ja, ich strahle, weil ich mich so freue, weil das für eine Ehre ist für mich, Gast in deinem Podcast zu sein und über Dinge zu reden, die mir viel bedeuten mit dir.
Ach, ich freue mich auch total. Ich freue mich einfach auch wahnsinnig über, du hast uns Jenny Diski mitgebracht und auch Doris Lessing. Wir reden nachher darüber, wie das zusammenhängt. Und ich habe es dir ja in der Vorbereitung schon ein paar Mal gesagt und geschrieben. Ich hatte von Jenny Diski noch nie was gehört, bis ich von dir gehört habe. Dann habe ich angefangen, mich reinzuarbeiten. Du hast mir ein paar Texte geschickt und gegeben und darauf verwiesen, die dir was bedeuten. Und seitdem bin ich in so einem Rabbit Hole, einem Jenny Diski Rabbit Hole verschwunden, habe zwischenzeitlich auch immer wieder einer Freundin Texte geschickt und gesagt, du musst das lesen. Wie kann das sein, dass wir diese Frau noch nie kennengelernt haben? Und ich kann mir tatsächlich aus verschiedenen Gründen, auf die wir bestimmt gleich zu sprechen kommen, gar keine perfektere Autorin als Thema für den Wiedereinstieg in diesen Podcast vorstellen. Schreiben sind so genuin Frauenthemen, schreibende Frauenthemen, und dazu eben diese absolute Unbekanntheit, vor allem auch in Deutschland. Also steigen wir ein. Jenny Diski, erzähl uns kurz ein bisschen was über sie und vor allem, wie ist sie in dein Leben getreten?
Ja, also Jenny Diski ist in Großbritannien nicht ganz so unbekannt wie hier bei uns. Also wenn man die London Review of Books gelesen hat oder auch den Guardian, dann ist man ihr schon begegnet. Sie ist Essayistin, Literaturkritikerin und auch Romanautorin. Und was ich an Jenny Diski sehr gerne mag, ist eben dieses sich nicht festschreiben lassen auf ein Genre, sich auch überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt legitim ist, einen Roman zu schreiben und dann ein Essay und so, also diese künstlichen Trennungen, ne, die waren ihr wirklich völlig egal. Und ich bin ihr zum ersten Mal tatsächlich begegnet in einem Essay, den sie für die London Review of Books geschrieben hat. Damals hatte ich die noch abonniert. Und der heißt I Wasn't Nearly Mad Enough.
Fantastischer Titel auch einfach.
Genau. Und ich habe diesen Essay gelesen und ich war einfach dahin. Also ich dachte so, wow, was ist das für eine Rezension? Also es geht um ein Buch einer Autorin, die über ihre Zeit in der Psychiatrie geschrieben hat. Und Jenny Diski erzählt in dieser Rezension, dass sie selber auch in dieser selben Institution war, später als die Autorin, also Taylor heißt sie. Und die Art und Weise, wie sie wirklich schamlos darüber redet, dass sie einen gewissen Neid auch empfindet, ja, also auf die Tatsache, dass andere Leute crazier waren als sie oder noch längere Zeit in diesen Institutionen verbracht haben oder in der Psychiatrie verbracht haben und es ihnen, ja, im Grunde noch dreckiger ging oder so. Das fand ich schon erstaunlich. Also ich mochte diese Art der Rezension, die einen Blick hatte für das Frausein in dieser Zeit, also Ende der 70er, 80er, und auch für das, was es bedeutet, sogenannte normale oder psychisch gesunde Person zu sein und eine Person, die eben ja psychische Probleme hat sozusagen in einer auf eine Institution angewiesen ist. Und das hat mir sehr viel gegeben. Und ich fand diesen Ton, weil sie auch so unerbittlich sich selbst gegenüber ist und auch so lustig einfach. Genau. Und dann habe ich geguckt, was sie sonst noch geschrieben hat, und habe einen Roman von ihr gefunden, der heißt After These Things, in dem sie sich auseinandersetzt, oder in dem Roman geht es um die Beziehung zwischen Abraham und Jakob und Isaac, also sozusagen Vater- und Sohn-Geschichten über drei Generationen. Und das ist auch so ein toller Roman. Und seitdem interessiere ich mich für Jenny Diski. Ich folgte ihr dann auf Twitter und sie hat auf Twitter ihre Krebserkrankung, sie ist ja 2014 an Krebs erkrankt, sie hatte einen inoperablen Lungentumor.
Lungenkrebs, glaube ich, habe ich gelesen.
Ja, Lungenkrebs, genau, sie hatte einen inoperablen Lungenkrebs und ist dann 2 Jahre später, 2016, gestorben. Und sie hat diese Zeit auf Twitter sehr viel sehr viele Tweets geschrieben über ihr Leben, wie sie sich fühlt. Sie hatte wirklich eine Art, die ich bewundernswert finde, weil ich das nicht habe. Also es ist wirklich so eine unerbittliche, mir ist egal, ob ihr mich mögt oder nicht. Ich will eigentlich gar nicht von euch gemocht werden. Ihr seid mir suspekt, wenn ihr mich mögt. Ja. Und sie hatte in der Zeit, lebte sie mit einem Mann zusammen, den sie immer nur The Poet nannte. Und sie hat viel über The Poet auch in ihrem letzten Buch in Gratitude geschrieben. Und in diesen Tweets, und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ein Tweet kam mit, dass Jenny Diski jetzt gestorben ist, unterzeichnet von The Poet. Und das war sehr traurig.
Ja.
Kleine Randnotiz, ich habe gestern erst erfahren, dass The Poet jetzt der Lebensgefährte von Olivia Lang ist.
Ach Quatsch, das ist ja interessant. Ja. Ja. Auch so eine Frau, über die wir hier unbedingt eigentlich mal reden müssten. Und der ist, glaube ich, auch ziemlich egal ist, ob man sie mag oder nicht tatsächlich.
Ich glaube, Olivia Lang ist inzwischen, also ich glaube, Olivia Lang ist nicht binär. Also das meine ich, aber genau. Ich glaube trotzdem, auch nicht-binäre Perspektiven haben sicherlich hier, vor allem wenn sie irgendwie auf so eine als Frau sozialisierte, ne, Geschichte blickt und auch Bücher aus dieser Sozialisation heraus geschrieben hat, ist das, glaube ich, genauso interessant für dich und uns.
Auf jeden Fall. Also The Lonely City von Olivia Lang war auf jeden Fall ein Buch, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, eine Weile lang. Und das steht hier auch irgendwo zerfleddert in meinem Bücherregal. Aber kommen wir zurück zu Jenny Diski. Du hast über das Essay gerade gesprochen, I Haven't Nearly Been Mad Enough. Und es geht da um, du hast es schon gesagt, es ist eigentlich eine Buchrezension. Und zwar ist hier zu lesen, es ist die Rezension von The Last Asylum von Barbara Taylor.
Genau.
Und als wir angefangen haben, du und ich, über Jenny Diski, also du gesagt hast, ich möchte gerne über Jenny Diski sprechen, dann hast du sofort gesagt, es gibt da diesen Text und der bedeutet mir total viel. Warum? Warum bedeutet er dir so viel?
Ja, das sind Dinge, weißt du, ich glaube, ich entdecke das gerade erst nach und nach, auch mit jetzt meinem neuen Buch Traumaland, warum ich bestimmte Themengebiete immer wieder umkreise. Und ich glaube, also ich habe eine Geschichte der psychischen Erkrankungen in meiner Familie. Also Schizophrenie, Depression, Suizid. Und gerade bei der Schizophrenie, weil ich selber, als ich sozusagen ihr ausgesetzt war als Kind, also sozusagen, wenn du mit jemandem zusammen bist oder konfrontiert bist, der so eine andere Welt für dich entwirft, ja, in der du, also bei so einer paranoiden Schizophrenie, wenn du als Kind da reingeholt wirst und überhaupt nicht das Werkzeug hast, das zu erkennen, was das bedeutet. Wenn ich da jemand reinholt und sagt, du und ich, wir sind was ganz Besonderes und wir sind jetzt hier und wir werden angegriffen und die Welt um uns herum ist feindlich und aber wir sind besonders. Das hat einen Appeal für so ein kleines Kind. Ja, also so, vor allem, wenn du, wie ich, so eine Art von Exilgeschichte im Hintergrund hast, die Eltern sind im Exil und es ist so viel Verunsicherung gibt dir das einen Halt. Aber das war ein sehr schwieriger Halt. Ja? Ein Halt, der im Grunde gar keiner ist, sondern dich einfach weiter reinwirft in eine Ungewissheit. Und ich glaube, dass das für mich, also dieses Thema, gerade weil ich darauf blicke, als mit so kindlichen Augen, weil mit mir nie jemand wirklich danach darüber gesprochen hat und auch nie als Erwachsene darüber gesprochen hat, ist es für mich noch so ein Thema, das mit kindlichen Emotionen und einem kindlichen Blick verknüpft ist. Und die Art, und weil Jenny Diski ja auch als Teenagerin, also sie war ja ganz klein, mit 14, glaube ich, ist sie das erste Mal in die Psychiatrie gekommen, dass sie so eine Reflexion, so eine Phase der Reflexion schon hatte und auf eine viel, auf eine Art und Weise darüber nachdenken konnte mit viel größerer Distanz zu sich selbst und diesem Kind, das sie mal war. Das hat mich beeindruckt. Mhm. Bin immer wieder auf der Suche nach einer Sprache dafür, für diese Erfahrung, für die Erfahrung, mit jemandem zusammengelebt zu haben, der eben eine psychische Krankheit hat und der traumatisiert ist. Und das setzt sich natürlich fort. Das, die Menschen um diese Person herum, die bleiben ja nicht unberührt davon. Und ich glaube, das hat mich erst einmal inhaltlich interessiert und rein stilistisch als Essayistin finde ich, ich finde die Art und Weise, wie, weil ich glaube, als wenn du einen Essay schreibst, dann ist das Allerwichtigste deine Haltung zu deinem Ich. Weil du kannst einen Roman schreiben und ein unzuverlässiges Ich darin haben, aber das geht im Essay nicht. Du verlierst sofort deine LeserInnen. Ein essayistisches Ich muss so zuverlässig sein und so offen und glaubwürdig, dass deine LeserInnen bei dir bleiben wollen. Natürlich kann es auch subjektiv sein, also du musst keine Wahrheiten, ne? Aber du musst aufrichtig sein. Und gleichzeitig darf es nicht, darfst du dich nicht schmücken. Also es darf kein eitles Ich sein, weil das ist auch langweilig in einem Essay. Weil in einem Essay, das ist ja der Unterschied zum Memoir, wo du einfach die Seiten füllen kannst mit Selbstmitleid und was auch und Selbstlobhudelei und Rachsucht allen anderen gegenüber und so. Das geht in einem Essay, weil ein Essay geht vom Allerkleinsten aus, also das ist meine Herangehensweise an den Essay, geht vom Allerkleinsten aus, um vom Allergrößten zu erzählen. Ja? Vom Allerkonkretesten hin zum Allerabstraktesten. Und ich glaube, dass sie das sehr gut konnte. Und sie hatte eine interessante Distanz zu sich selbst, von der ich sehr viel lernen kann, glaube ich. Also, und darum, also ich glaube einfach, dass jemand auf so eine Seite schreibt, ich war auch in der Psychiatrie und ich wünschte, ich wäre noch verrückter gewesen, als ich es war. Und vor allem, dass sie es auch zugibt oder darstellt wie eine Entscheidung. Also, dass man sozusagen auch selbst in einer Situation der größten psychischen Krise immer noch da ein Ich ist, das für sich kämpfen kann oder, also sie mochte diesen Begriff des Kämpfens nicht, das fand sie ganz ekelhaft, ne? Aber sagen wir nicht kämpfen, weil das so sowas mit, weil man dann meint, dass Menschen vielleicht selber dran schuld sind, wenn sie es nicht schaffen oder so, ne? Weil sie waren zu schwach. Aber wie meine ich das? Ich glaube, dass da einfach eine Art von Entscheidung doch auch ist. Weil ich glaube, dass manchmal die Psyche auch dient als Ausrede dafür, dass man andere verletzt. Dass man einfach für andere nicht da ist oder so. Mhm. Und das sehe ich zweischneidig. Ich glaube, das ist so eine Art von individualistische Haltung, so als wäre man nur sich selbst und seiner Psyche verantwortlich gegenüber, die ich nicht so ganz gut finde oder womit ich mich unwohl finde, fühle. Ich glaube, viele psychische Krankheiten gehen auf gesellschaftliche Verhältnisse zurück und ich glaube, dass ihre Lösung oder ihre Heilung auch in gesellschaftlichen Verhältnissen liegen. Sorry, jetzt bin ich so.
Nein, ich finde es total super. Alles, was du jetzt gesagt hast, ich habe mir hier ganz viele Notizen gemacht nebenbei und ich könnte jetzt an jeder beliebigen Stelle einhaken. Ich überlege gerade, wo ich gerne einhaken würde, weil es gibt so viele Eingänge jetzt. Also zum einen, und das hast du gerade sehr schön benannt, mit der Haltung des Ichs oder der Position des Ichs beim Essay-Schreiben. Und was mich, als ich diesen Text gelesen habe, so extrem beeindruckt hat, ich glaube, ich habe ihn dreimal gelesen, um ihn auch so ein bisschen so zu durchdringen und auch natürlich dann auch so mit dem eigenen Blick der Schreibenden zu gucken, wie macht sie das eigentlich? Mhm. Also was macht sie da? Also erstmal einmal lesen, um zu gucken, was ist das für ein Text, worum geht es? Und dann zu merken, ich lese diesen Text gerade sehr, sehr gerne, obgleich er natürlich einfach, was du gerade beschrieben hast, es geht um psychische Erkrankungen und um Frauen, die sich in Psychiatrien befinden. Was ich auch so wahnsinnig schön finde, ich glaube, das hast du auch gerade gesagt, ist tatsächlich auch ihr Humor. Also man liest das und sie hat, ich weiß nicht, ob das aus dieser Distanz kommt, die sie zu sich selber hat, weil die spürt man auf der Seite eigentlich gar nicht, wenn man den Text liest. Es ist eine ganz eigentümliche Art zu schreiben, weil natürlich musst du Distanz zu dir selber haben, um so zu schreiben. Das wissen wir jetzt als Schreibende natürlich. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, man... Also sie erzählt dann auch ihrem Mann, The Poet, von diesem Buch, der dann irgendwie sagt, du warst noch nie in deinem Leben so invested in irgendein Buch, was du besprochen hast, was ist da los? Und unterhält sich dann, glaube ich, auch mit einer Freundin oder einer Bekannten, mit der sie auch in so einer Klinik war, und dann gleichen die nochmal so ihre Erfahrungen ab. Also man hat einfach das Gefühl, man ist so Zeugin einer total privaten Unterhaltung mit ihren engsten Menschen und kann sich das total gut vorstellen, wie die da in ihrem Arbeitszimmer sitzt und ihrem Mann erzählt, was sie gerade macht. Und gleichzeitig ist es halt so grundehrlich allem gegenüber, sich selbst gegenüber, aber auch diesem System, in dem sie da drin war, mit diesen psychischen, also mit diesen Psychiatrien. Weil dieses The Last Asylum, dieses Buch, was sie da reviewt, geht ja auch darum, dass diese Institutionen geschlossen wurden. Und dass sie dann darüber reflektiert, dass es eigentlich total schade ist, dass die auch abgeschafft wurden aus verschiedenen Gründen, und macht uns dann halt da so ein Bild auf, was mit Sicherheit auch nicht unbedingt sich mit dem deckt, was wir haben von solchen Institutionen, wo wir immer denken, so, es ist doch total gut, dass es jetzt nicht mehr diese, also literally diese einer flog übers Kuckucksnest Institutionen haben, und das muss doch ganz schlimm gewesen sein für die Menschen, die da drin waren. Es ist doch viel besser, dass sie jetzt in richtigen Krankenhäusern betreut sind und so. Also diese naive Denke. Und sie macht dann da was auf, was einen fast so ein bisschen erinnert an so ein Jugendheim oder so eine Herberge für, ja, Menschen, die ein kleines bisschen irgendwie neben der Spur ticken, aber die sich da ganz wohl fühlen, weil da dürfen sie so neben der Spur ticken. Und da sind sie halt in einem geschützten Raum, in dem sie so sein können, wie sie sind. So,
und jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein, das klingt so ein bisschen wie mein Internat, auf dem ich war. 6 Jahre lang. Mit 14. Ich bin mit 14 eigentlich tatsächlich, als Jenny Diski, darüber reden wir ja später, als Jenny Diski dann ihre Eltern verlassen hat und zu Doris Lessing gezogen ist, in dem Alter bin ich ins Internat gegangen.
Spannend. Ich meine, guck mal, diese ganzen Parallelen zu denken, ja, okay, diese Abgrenzung auch eines Kindes von Eltern aus einer Situation heraus und in so eine, ja, fast so eine kleine Bubble, wie wir das heute sozusagen nennen würden, so einer Institution. Und das fand ich unglaublich rührend, wie sie das beschreibt. Und auf einmal habe ich gedacht, ja, eigentlich voll schade, dass es diese Institution nicht mehr gibt für die Leute, weil es so ein... Ja, also es evoziert so ein Gefühl von Solidarität unter den Menschen, die sich da drin befanden, und auch derer, die für sie gesorgt haben. Und also so ganz viel Wärme und Liebe ist da in diesem Text drin für auch den Umstand.
Ja, und ich glaube, das zeigt, dass Solidarität oder diese Fürsorge, dass das immer wieder eine Entscheidung ist und dass Menschen die immer wieder füreinander aufbringen können, ja, ganz gleich, was die Verhältnisse sind. Und dass gerade auch in solchen Verhältnissen, wo die Strukturen eigentlich gegen dich arbeiten oder dich auch vereinzeln, dass es ganz wichtig ist, einander zu suchen und füreinander da zu sein, und dass das eben auch in so einer Institution geht und dass die Solidarität eben unter den PatientInnen, ja, entstanden ist. Und das erinnert mich, ich hatte dir ja erzählt, ich lese gerade parallel ein Sachbuch, das bei Verso erschienen ist, von Hannah Proctor, Burnout. Und dort hat sie ein Kapitel Feministinnen gewidmet, die eben nach ihrer, also sozusagen in dieser 70er Jahre Feministinnen, in vor allem in den USA, Shulamit Firestone ist eine von ihnen, die dann in späteren Jahren Memoiren geschrieben haben, wo sie ihre Aufenthalte in der Psychiatrie thematisieren und eben auch von dieser Art von Solidarität schreiben. Und Hannah Proctor macht das so interessant, weil sie sagt, dass das oft dargestellt wird als die unpolitischen Bücher dieser Feministinnen.
Die Memoirs.
Ja, diese Memoirs über ihre Zeit in der Psychiatrie, aber dass zum Beispiel eben dieser Aspekt der Solidarität, also dass also diese Frauen waren ausgebrannt von feministischen Kampf und dem Backlash, der dann kam mit Reagan. Und du hast ja auch gesagt, also diese Institutionen in Großbritannien sind nicht einfach aufgelöst, weil sie nicht mehr gebraucht wurden, sondern ja,
Margaret Thatcher hat sie aufgelöst. Ja.
Genau. Und das war ein immenser Backlash, ja. Und diese Frauen dachten, wir haben so viel gekämpft und jetzt das, jetzt ist Reagan da, jetzt ist Thatcher da, wir können nicht mehr. Und als die Gesellschaft dann sozusagen ihren Kampf nicht gedankt hat und nicht umgesetzt hat in vielen, also natürlich sind sie in vielen Aspekten weitergekommen, ja, aber in manchen nicht, wie zum Beispiel beim Thema Abtreibung oder so. Und dann haben sie sich gegenseitig gefangen. Aufgefangen, ja, zum Teil auch in diesen Institutionen. Und das ist natürlich einerseits ein Versagen des Systems, ja, vielleicht auch ein Versagen des Kampfes, aber andererseits auch nicht, weil selbst wenn du verlierst, das Leben bleibt ja weiter da und wir bleiben weiter da und wir, und ich glaube, dass sie, also Hannah Proctors, Fazit dieses einen Kapitels, also sozusagen, dass es auch so eine Art von politische Depression geht. Und ich glaube, das ist irgendwie auch relevant für unsere Zeit jetzt.
Ja, ja.
dass der Halt, den man gegen sich einander bietet und das einfach auch so eine Art von Versicherung, ja, ich nehme das genauso wahr wie du. Ich bin völlig niedergeschlagen. Dass das schon ein solidarischer politischer Akt ist, der sozusagen hilft aus diesem Moment. Also, und dass das überhaupt nicht unpolitisch ist, sich zuzugeben, dass man jetzt gerade nicht mehr kann und dass man sich mental nicht mehr gesund findet. Weil eigentlich das, was man so als psychisch normal oder gesund oder so, ne, wahrnimmt, das ist ja eigentlich ein sich anpassen an eine Welt, die völlig absurd in Teilen und auch gefährlich und gewaltvoll ist. Ja? Im Grunde denkt man ja manchmal, sogenannte Verrückte, ja, oder das, was man so im Verrücktsein empfindet, ist ja eigentlich die richtige Reaktion auf diese Zustände. Ja? Mhm. Also ich will nicht verklären, ich will psychische Krankheiten nicht verklären oder als Metapher benutzen, aber ich glaube schon, dass in diesem Sprech von mentaler Gesundheit manchmal so was Neoliberales ist, aber ich glaube auch, dass es zulässig ist, im Politischen auch über Affekte und über Emotionen und über und psychische Gesundheit zu sprechen.
Mhm. Ja, total. Also alles, was du sagst, kann ich nur unterschreiben. Und ich glaube, also wir haben es ja, als wir kurz vorhin schon gesprochen haben, ehe ich Aufnahme drückte, hab ich schon gesagt, oh mein Gott, dieses Buch, was du gerade liest, geht über uns, über depressive Feministinnen, die den Kampf verloren haben gegen die böse Welt. Scherz, wir kämpfen natürlich weiter. Aber ich finde auch tatsächlich deswegen gerade so schön, dass du und ich heute über Jenny Diski und diese Arbeit und diese Themen gerade jetzt in dieser Zeit sprechen, in der wir uns befinden. Wir sind einige Tage nach der Inauguration von Trump befinden wir uns in diesem Moment, wo wir aufnehmen. Und ich glaube, also irgendjemand hat gesagt, der Januar ist 3 Wochen alt und wir können schon alle nicht mehr. Und dass wir jetzt hier dieses Forum wieder öffnen, dass ich jetzt hier wieder die Möglichkeit habe, mit euch zu sprechen, aufzunehmen, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verbinden und uns auch Stärke zu geben, indem wir uns über Texte austauschen, die uns was bedeuten, die aber schon so viele Jahre und Jahrzehnte vor unserer Zeit entstanden sind, um einfach auch so eine gewisse Verkettung zu spüren und einen Zusammenhang zu sehen. Ich habe mich ja auch total erinnert gefühlt an wiederum einen Essay, der mir sehr viel bedeutet, Slouching Towards Bethlehem von Joan Didion, wo sie immer über Atomization spricht. Und geht auch um diese Zeit in Kalifornien in diesem Fall, aber eben auch um dieses Gefühl der mentalen, des mentalen Zerfalls in dieser Zeit, in der einfach alles so irre erscheint. Und glaube, sie da auch so einen Gedanken aufmacht, den du eben gerade auch angesprochen hast, dass die in Anführungsstrichen verrückt sind, eigentlich diejenigen, die gesunde Reaktion haben auf das, was um sie rum passiert. Also nochmal, dafür freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt hier fortsetzen können und hoffentlich uns allen so einen kleinen Mental Health Space bietet, wo wir uns ein bisschen einerseits zurückziehen, aber auch treffen können in dem, was uns beschäftigt und auch sehen, dass wir nicht alleine sind in dem, was uns beschäftigt, weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, gerade für uns, die wir im Moment oft das Gefühl haben, wir haben verloren, zu wissen, wir sind nicht alleine damit. Also diese Vereinsamung, dieser Vereinsamung ein bisschen was entgegenzusetzen.
Ich glaube, dass dieses, aber da müssen wir gleich nochmal, wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, worin die Beziehung zwischen Jenny Diski und Doris Lessing besteht.
Genau,
aber
da wollte ich gerade drauf kommen, ja.
Crouching Towards Bethlehem und The Golden Notebook, eigentlich einer der prominentesten und wichtigsten Romane von Doris Lessing, ist ja genau das, ne? Also ist auch ein Roman über die innere Auflösung und auch die politische Desillusionierung. Also es ist ja nicht nur ein Roman über eine Frau, die sozusagen ja sich auflöst, sondern und neu zusammensetzt, sondern auch über politische Desillusionierung.
Ja, Doris Lessing sagt Fragmentation. Ich habe es mir nämlich hier tatsächlich aufgeschrieben. Ah. Sie sagt Fragmentation und bei Didion heißt es Atomization, aber also Potato, Potato, ne?
Es ist ja, halt, ja, ja.
Genau, aber lass uns doch tatsächlich genau da irgendwie mal einsteigen über die Beziehung zu Diski und Lessing, weil das ist nämlich was ich unfassbar interessant finde. Auch, also neben allen anderen Dingen über diese Frau, über die wir wahrscheinlich jetzt 8 Stunden reden könnten. Aber Doris Lessing, die uns Geeks als Literaturnobelpreisträgerin aus dem Jahr 2007 bekannt ist, und ich weiß nicht, wer von uns Hörerinnen das gesehen hat, aber wenn ich an Doris Lessing denke, denke ich immer an diesen Videoclip, der damals irgendwie ziemlich prominent war, wo sie erfährt, dass sie den Nobelpreis bekommen hat, und das ist unfassbar witzig. Diese alte Dame steigt mit einer Einkaufstasche in der Hand aus einem Taxi und vor ihrem Haus stehen schon so eine Traube von Reportern und eine spricht sie dann an und sagt so, Mrs. Lessing, Sie haben den Nobelpreis gekriegt. Und sie sagt wirklich so, oh Christ.
Ja.
Also das kann man mal bei YouTube so, ich werde auch alles, worüber wir sprechen, hier natürlich wieder verlinken, aber das ist wirklich unglaublich lustig. Und ja, über diesen Umstand und diesen Clip, in irgendeinem Diski-Text habe ich da auch was drüber gelesen, ich weiß gerade nicht mehr in welchem, wie ihr Sohn dann hinterher aussteigt mit der Zwiebel in der Hand und so.
Genau, der hat so ein Netz, der hat so ein Zwiebelnetz, also der Sohn ist schon, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, wahrscheinlich schon in seinen...
Ich würde auch denken, Mitte 50 oder so.
Ja, und er hat dieses Zwiebelnetz in der Hand und sie setzt sich dann...
Und eine Artischocke in der anderen. Das ist
ja
total
genau.
Absurd.
Und sie setzt sich dann auf ihre Treppe und sieht irgendwie zerknittert aus und denkt so, ich will eigentlich nur nach Hause und kochen und Mittagessen. Ja, also... genau, Doris Lessing kannte ich schon vorher natürlich und hatte auch immer so eine... Ich fand es immer so erstaunlich, dass sie im Iran geboren ist, 1919 im Iran, in Kermanshah, wo ihre Eltern nur kurz waren. Also ihr Vater war ein britischer Jude, der im Ersten Weltkrieg, glaube ich, eine Fußverletzung hatte oder so. Also der hat dann, der war kriegsverletzt und dann sind sie erst in den Iran, aber da fand er es irgendwie... unerträglich oder so. Und dann sind sie ins heutige Zimbabwe, Southern Rhodesia hieß es damals. Und dort ist sie dann aufgewachsen. Und ich fand sie immer ja interessant. Ne? Und vor allem auch, dass sie diese Verbindung hat zu ihrem, also ihr zweiter Ehemann war Deutscher. Daher hat sie den Namen Lessing. Ich hatte immer das Gefühl, da gibt es so Anknüpfungspunkte an diese Frau und rein biografisch, aber ich liebe einfach ihre, ja, das, was du fragmentarisch nennst oder so, ich liebe einfach ihr ausuferndes, unkontrolliertes Schreiben. Das allerdings, also es wirkt nur unkontrolliert, da ist extrem viel Kontrolle dahinter. Und sehr viel Denkarbeit und doch schafft sie es, sozusagen eine Innerlichkeit aufs Papier zu bringen, die mich sehr beeindruckt. Und das kann Jenny Diski auch. Und Jenny Diski ist auf eine Schule gegangen von Doris Lessings drittem Kind, Peter. der mit ihr in London gelebt hat.
Der mit der Artischocke.
Der mit der Artischocke, genau. Ich glaube, der war im selben Alter wie Diski oder ein bisschen älter. Und der hat dann seiner Mutter erzählt, ja, wir haben so ein Mädchen bei uns auf der Schule und die ist von der Schule geflogen, weil sie sich irgendwie daneben benommen hat und Drogen genommen hat, glaube ich, oder so. Und die ist jetzt gerade in der Psychiatrie und ihre Eltern sind völlig unfähig und kannst du ihr nicht helfen. Und Doris Lessing schreibt dann die Eltern an, schreibt den Psychiater an in der Klinik und schreibt auch Jenny an und sagt, du kannst bei mir wohnen kommen. Und das ist irgendwie fast schon wie ein, ja, das sagt auch Jenny Diski immer wieder, das ist fast wie so ein Märchen.
Mhm, ja. Wie so eine Dickens-Geschichte.
Ja, genau, wie eine Dickens-Geschichte, dass sozusagen diese große intellektuelle, damals schon bekannte Autorin mich kaputtes Kind, ja, mit 14, zu sich holt. Jenny Diski hatte furchtbare Eltern, die sehr überfordert waren damit, Eltern zu sein, sexuell übergriffig, also wirklich ein schreckliches Zuhause für ein Kind. Und das heißt, in einer gewissen Weise war das eine Rettung. Aber Jenny Diski hadert auch mit diesem Gerettetsein, ne? Oder mit diesem, also sie lässt sich nicht zu einem Objekt im Leben eines anderen degradieren. Ja? Also sozusagen, Doris Lessing hat mich gerettet und jetzt bin ich für immer dankbar. Ja, und Jenny Diski ist natürlich, also sie ist 47 geboren und thematisiert auch, dass sie im Grunde, ja, sie hat den Weltkrieg sozusagen knapp verpasst und ist in eine Zeit reingeboren, wo sie auch sagt, wir haben alles eigentlich, also wir hatten das sanfteste, weicheste Leben und die Generation vor uns und die Generation nach uns hassen uns zu Recht dafür. und genau, und dann ist sie als Teenagerin zu Doris Lessing gekommen und hat dort 4 Jahre gelebt. War aber bis zum Ende bis zum Ende von Doris Lessings Leben mit ihr verbunden. Ich glaube, in den letzten Jahren dann wieder ein bisschen mehr, zwischendurch kaum, weil sie sich auch, ja, ich glaube, distanzieren mussten. Ich glaube, das muss man gar nicht so romantisch verklärt dann als Scheitern einer Beziehung sehen, weil ich glaube, dass Abgrenzung und Abnabelung gerade bei so zwei sehr komplizierten Personen auch wichtig ist. Gerade wenn man bedenkt, dass Peter, also Doris Lessings Kind, nie ausgezogen ist, wofür es vielleicht Gründe gibt. Jenny Diski musste jedenfalls eine Weile von Doris Lessing wegkommen.
Mhm. Die Frage, die sich mir natürlich sofort aufgedrängt hat, und ich weiß nicht, ob du da Informationen oder vielleicht Vermutungen hast, ist, warum hat Doris Lessing das gemacht? Also es ist ja so, sie hat 2 Kinder zurückgelassen in Simbabwe, als sie von Simbabwe weg ist und hat nur diesen jungen Peter mitgenommen nach England. Und es gibt da so, also es gibt, glaube ich, sogar in dem Vorwort von Ingratitude, was von Anne Enright geschrieben ist, ein großartiges Vorwort übrigens, ich habe mir hier alles anmarkiert. Diese Vermutung, so dieses, okay, das von den Eltern verlassene Kind, die verlassene Mutter, irgendwas wird da kompensiert, also so ein bisschen küchenpsychologisch, weil man ja auch aus vielem, was man eben über Doris Lessing weiß, wenn man sie in Interviews hört, sieht und auch in Diskis schreibe, nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt so ein übermäßig warmer, mütterlicher Typ war, die jetzt eben denkt so, oh mein Gott, da ist ein leidendes kleines Mädchen, ich muss es aufnehmen und sie retten. Hast du eine Vermutung?
Ja, ich glaube, ich habe großen Respekt davor, oder ich finde es anmaßend, da andere Menschen zu psychologisieren, die man erstens nicht kennt und die zweitens sich auch nicht wehren können, weil sie tot sind. Es ist natürlich sozusagen, darüber schreibt Jenny Diski auch in Gratitude, also diese Geschichte, dass Doris Lessing sich als Autorin gerettet hat, indem sie diese beiden Kinder und den ersten Ex-Mann und den zweiten Ex-Mann zurückgelassen hat und dieses eine Kind mitgenommen hat, also nach London und in London hat sie, war sie auch, also sie hat das Kind viel abgegeben, ne? Also sie war dann in der kommunistischen Partei, sie ist erst ausgetreten, als in Ungarn die Revolution niedergeschlagen, also von den Stalinisten niedergeschlagen wurde, dann ist sie aus der kommunistischen Partei ausgetreten, aber bis dahin war sie sehr aktiv in der kommunistischen Partei und hat sozusagen zum einen Kommunismus, zum anderen Sex und zum anderen Schreiben. Das waren so ihre Prioritäten und das Kind war dann auch viel bei ihren kommunistischen GenossInnen und so. Und dann schwebt natürlich über so eine Frau das schlechte Mutter, Rabenmutter. Ne?
Ah, ja. Ja.
Also sie hat, also ihre Kinder, die sie in Simbabwe zurückgelassen hat, die waren, glaube ich, 2 oder 3 oder 4, ne? So sehr klein. Ein Mädchen und ein Junge. Und dann hat sie eben irgendwie ihren Sohn und dann Jenny. Und das Erstaunliche ist ja, dass der Sohn auf ein Internat gegangen ist. Das heißt, sie lebte teilweise alleine mit Jenny. Wer weiß, also ich, vielleicht hat sie auch sich selbst gerettet da, ja, mhm. Also vielleicht geht es gar nicht darum, einen Ersatz für ihr Kind, sondern eher eine andere unangepasste junge Person, eine Frau, eine, also zur Frau heranwachsenden, so eine Mentorenrolle oder eine sich selber retten in einer anderen Person. Sie hat Jenny immer wieder gesagt, naja, mach nicht so ein großes Ding draus, ich helfe dir, du hilfst irgendwann jemand anderem.
Mhm.
Und das ist natürlich ein zutiefst solidarischer Gedanke, dass sozusagen Solidarität nicht transaktional ist, sondern also nach dem Motto, ich helfe dir, damit du mir hilfst, sondern ich helfe dir, weil ich es kann. Und irgendwann, wenn du es kannst, hilfst du auch jemandem.
Mhm.
Und vielleicht war das ihre Motivation. Vielleicht hatte sie das Gefühl, ich habe Geld, ich habe Fehler gemacht im Leben und jetzt kann ich eine Person, die niemanden hat, helfen. Ja. Vielleicht hat sie es nur getan, um Peter, ja, also weil ihr Sohn Peter so sehr wollte, dass er dieses Mädchen, dass sie dieses Mädchen zu sich holt. Vielleicht hat sie es auch nur für ihren Sohn getan. Mhm. Wer weiß. Ich glaube, also dadurch, dass ich selber Mutter bin und natürlich auch so eine, also ich bin auch getrennt vom Vater der Kinder und ich pendel auch. Und natürlich ist meine Autorenschaft in Berlin.
Mhm.
Ja? Ich bin in Deutschland Autorin, aber ich sitze hier auf einer schwedischen Insel.
Ja.
Und ehrlich, also es ist nicht Simbabwe, ja. und ich bin keine weiße Frau in einer Kolonie und muss mich mit dieser Gewalt auseinandersetzen und so weiter. Aber ich hätte mir Öland nie ausgesucht, wenn ich nicht irgendwie durch diese... Also ich muss hier nicht leben. Ich lebe hier wegen meinen Kindern. Und hier kann ich natürlich auch schreiben, aber ich kann mit niemandem wirklich über mein Schreiben reden. Das heißt, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass das ein Kompromiss ist oder dass man manchmal so darüber nachdenkt, was könnte aus meiner Autorenschaft werden, würde ich nur in dieser Autorenschaft leben und sie ausfüllen. Für mich ist ganz klar, dass ich in meiner Psyche sozusagen gewisse Sachen erst verstanden habe oder gereift bin durch meine Mutterschaft. Ich will nicht sagen, dass das für jeden der Fall ist. Also ich will wirklich nicht sagen, dass Elternschaft eine zwingende Erfahrung ist für Menschen oder dass man reifer dadurch wird. Ja, überhaupt nicht. Ich glaube, man kann auch ein sehr gutes Leben ohne Kinder führen und so. Also ich will das überhaupt nicht präskriptiv, aber für mich in meinem Leben war das etwas, was eng verbunden ist. Allein schon dadurch, dass ich ja mein erstes Buch damit anfange, dass ich mit dem Kinderwagen durch die grüne Stadt gelaufen bin und dadurch gemerkt habe, ah, hier in dieser Straße, die Straßennamen interessieren mich und ich würde gern wissen, wer diese Leute waren, die diesen Straßen ihre Namen geben. Und da diese Spaziergänge hätte ich nicht gemacht ohne Kinderwagen.
Mhm.
Ja? Und ja, also warum hat Doris Lessing das gemacht? Keine Ahnung. Aber auch wenn Jenny Diski mit Dankbarkeit gehadert hat und so und auch mit Doris Lessings Rolle in ihrem Leben. Ich glaube, manchmal hat man so eine Person, ich habe auch solche Menschen in meinem Leben, die einfach die Hand ausstrecken und dir helfen, ohne dass es ihnen etwas gibt.
Ja, Einfach ein super schöner Gedanke. Es ist auch eigentlich infam, wie du schon sagst, sich zu fragen, warum hat die Frau das jetzt gemacht? Das ist halt, also manchmal folgt man ja auch einfach einem Impuls. Und den, wer sind wir zu judgen, was Doris Lessing da umgetrieben hat? Die beiden hatten einen Pakt, dass sie nicht übereinander schreiben, solange sie leben, was ich sehr witzig finde, auf eine Art, denn Doris Lessing hat offensichtlich Jenny Diski in mehreren ihrer Bücher verarbeitet und auftreten lassen. Aber es gibt ein Buch, es ist ihr letztes Buch, Ingratitude, von Jenny Diski. Auch so eine Art, ja, autofiktionale Essays, wo sie auch über ihre Krebserkrankung schreibt, aber es gibt eben ein relativ langes Kapitel, das heißt Doris and Me, wo sie über diese Beziehung zu Doris Lessing nachdenkt und auch schreibt. Und ich habe ein Interview gehört mit ihrer Tochter, mit Jenny Diskis Tochter, die dann sagt, ja, sie hat das Gefühl, dass Doris schlechter wegkommt in dem Text, als sie es eigentlich verdient hätte. Dass ihre Mutter Jenny Diski also dafür Gründe hatte und dass sie sich da vielleicht auch einfach nochmal was von der Seele schreiben musste. Ich finde aber trotzdem, genau wie in dem Text, über den wir vorher geredet haben, was dieser Text Doris and Me für mich auszeichnet, ist eben genau das, was wir über den anderen Text auch schon gesagt haben. Er hat halt diese extrem interessante, gleichzeitige Distanz, aber totale Intimität mit sich selbst. Aber bei allem auch einen unglaublichen Humor und Wärme. Also die Passage, die mich total gehuckt hat, auch einfach, sind gleich auf den ersten paar Seiten, also nicht direkt ganz am Anfang, aber so relativ am Anfang, wie sie darüber nachdenkt, wie jetzt die Bezeichnung ist eigentlich von Doris. Und dann da so verschiedene Modelle durchgeht von, naja, sie ist halt nicht meine Stiefmutter, weil sie hat mich ja nicht adoptiert. Und wie spreche ich eigentlich darüber, wenn mich jemand fragt, warum ich bei ihr lebe oder in welchem Verhältnis wir zueinander stehen? Und spielt dann da eben so verschiedene Modelle durch, die alle wahnsinnig, ja, humorvoll sind, aber eben auch so für mich als selber schreibende Person auch so klar machen, wie wichtig es tatsächlich ist für dein inneres Gleichgewicht oder für dein Alignment mit dem, wie du lebst, was du für Worte dafür benutzt. Also es ist eben nicht egal ist, was du sagst über die Beziehung zu den Menschen, mit denen du dich in einer Beziehung befindest. Und das finde ich total, ich finde diese Passage unglaublich beeindruckend. Und natürlich würde ich es am liebsten komplett vorlesen, aber es sind 4 Seiten, das mache ich jetzt nicht. Das können alle, die sich dafür interessieren, natürlich irgendwie selber vorlesen. Du wiederum hast aber eine Passage auch ausgesucht aus Ingratitude, die du gern teilen wolltest. Und dann dachte ich, vielleicht machst du das gerade mal, weil ich glaube, die schließt an das, was ich hier gerade erzählt habe.
Ja, was ich interessant finde bei dem, was du gerade erzählt hast, ist dieses: Wenn wir keine Worte dafür haben, dann findet das irgendwie nicht richtig statt. Und es zeigt auch irgendwie, wie begrenzt unsere Vorstellungen von Beziehungen sind. Ne? Also sie sagt an einem Moment ja, hätte ich sagen sollen, das ist die Frau, bei der ich lebe. Das klingt irgendwie so anzüglich, oder? Das
genau,
klingt so, ne? So, und diese Offenheit, dass man sozusagen füreinander etwas bedeuten kann, jenseits von diesen ganz klassischen Beziehungen, ne? Mutter, Vater, Kind, Tante, Onkel, Ehepartner, das finde ich auch total, also das zeigt auch ihre Offenheit, ne? Dass sie sozusagen, sie will das richtige Wort dafür finden, aber es gibt es irgendwie nicht.
Ich finde das auch total berührend. Ich finde es übrigens auch total berührend, entschuldige, wenn, als es dann sozusagen weitergeht und Jenny Diski ihre kleine Tochter mitbringt oder die kleine Tochter auftaucht jetzt eben, weil sie eben geboren ist und Doris dann ganz verschämt fragt, do you want her to call me grandma? Also es geht dann, trägt sich dann noch so eine Generation weiter, also dass dieser selber offensichtlich auch drüber nachgedacht hat, in welchem Verhältnis stehen wir jetzt und dann, naja, einigen sich eben daraus, dass Doris would be the best name to call her. So einfach kann das dann sein.
Ja, genau.
Erzähl uns, was du mitgebracht hast für eine Textstelle.
Ja, ich habe mitgebracht eine, die daran anschließt, genau, und die ich interessant fand, generell auch bezogen auf dieses Normalsein, was wir vorhin besprochen haben. Ich lese einfach vor, ja? A few years ago, someone asked how it came about that I ended up living with Doris Lessing in my teens. I was in the middle of the story of the toing and froing between my parents and was finally reaching the psychiatric hospital bit when the man said something extraordinary Something that had never occurred to me or to anyone else to whom I told the story. Why didn't you just do what you were told? He asked me. I was lost for words. Although he sounded baffled rather than challenging, he was the sort of age a headmaster or my parents might have been when I was a teenage girl, and his question and the tone of voice in which he asked it might have come from their exasperation with me back then. The story so far had included quite a lot of me implicitly not doing as I was told, but there were also many times when no one told me what to do, and I had to make it up as I went along. Nothing came with instructions. From the vantage point of children who did what they were told, in much the same way that soldiers followed orders, it was probably hard to imagine the outlawed wasteland where no one had any idea what they should do either before they did it or once they've done it, or the badlands where a child might know as well or better than an adult what needed to be done. The question, why didn't you do what you were told, had the charm for me of Little Women or The Secret Garden, where even when things went awry, there was always a neat and tidy family solution to set the whatever they are called back on their path of contentment. I was confounded by the question he put to what was left of the insolent child inside me. Doing what I was told simply didn't have a place in my story of myself. It was perfectly clear that no one had any idea what to do, so they couldn't very well tell me. And that to do as I was told would have been to listen to people who were completely out of their depths, without a clue what to do except wait until catastrophe knocked at the door. Bailiffs inquiring after unpaid bills, mother taken to mental hospital, the headmaster telling my parents I'd been expelled, and each of them telling him it wouldn't be convenient to have me back. No one very much did tell me what to do because they didn't know what they themselves ought to do for the best. And none of these dramatic moments, not even the things my mother dreaded, such as the neighbors finding out, turned out to be the end of the world, not even the end of my world, but were just a passage of chaos through which my life proceeded. It was erratic, but still it went on. It was, however, also true, as the question suggested, that I was in general contrary-minded and had been for as long as I could remember. I almost certainly would not have done what I was told to do. My parents' track record in dealing with the world didn't encourage confidence. It seemed there was always another way through the drama, either by making a move or keeping very still and waiting to see what happened next.
Es ist so, dass die Essays, unter anderem der, über den wir vorhin auch gesprochen haben, dann in einem Buch erschienen sind, das auch Why didn't you just do what you were told?
Ja.
Zusammengefasst.
Aber du hast das sogar.
Ja, ich habe einen Großeinkauf gemacht bei Medimops. Das ist auch was, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal kurz sprechen, was es damit auf sich hat, dass es diese Bücher gar nicht gibt. Das, was du gerade vorgelesen hast, das hat mich gibt es das Echo von dem, was du vorher gesagt hast, wie begrenzt unsere Fantasie eigentlich ist oder unser Aufnahmevermögen oder auch unser Sortierungszwang so groß ist, Geschichten sofort zu verstehen und in so ein System von, ah ja, okay, nicht so ganz okay, seltsam zu sortieren, also auch dieser große Komplex der Geschichte, die sie schon mitbringt, als sie bei Doris einzieht. Wir haben kurz schon drüber gesprochen, diese Eltern, die so überfordert sind und Aufenthalt in der Psychiatrie, sexueller Missbrauch und so weiter. Und dann einfach so mit dieser Frage konfrontiert zu sein, warum hast du nicht einfach gemacht, was man dir gesagt hat? Und sie einfach so völlig ja noch nicht mal weiß, wo diese Frage jetzt eigentlich gerade herkam. Was macht das mit dir, wenn du das liest? Weil also ich bin auch völlig befremdet von diesem, warum hast du, also weil ich glaube, ich habe noch nie das gemacht, was man mir gesagt hat. Man kann meine Mutter fragen. oder sehr selten. Und ich verstehe das auch immer nicht. Also ich verstehe immer nicht diesen Zwang, dass man auch wahrscheinlich gerade Mädchen irgendwie immer so zurechtweisen will und sagen, mach doch einfach, was man dir sagt, dann kriegst du keine Probleme.
Ja, ja, es ist irgendwie diese Vorstellung, du musst in die Welt passen und dann ist doch alles in Ordnung. Ne? Mhm. Also, dass man dieses Gefühl haben kann, diese Welt ist nicht für mich gemacht und ich bin auch nicht für diese Welt gemacht. Ich habe keinen Bock, mich anzupassen. Ja. Und was soll das überhaupt? Und vor allem auch, dass sie dass sie genau sehen kann, dass ihre Eltern völlig überfordert sind und überhaupt nicht wissen, was sie überhaupt machen und warum sollte man sich dann daran anpassen, ja, also die Eltern haben überhaupt gar keinen, also ihr Vater war ein Betrüger, der hat irgendwie, glaube ich, mehrere Frauen, also der war so ein Heiratsschwindler und sie beschreibt auch in ihrem Buch eine Szene, wo dann eine dieser Frauen ihn auffindet und dann ja, um ihr Geld wieder zurückzukriegen. Und dann verlässt sie tatsächlich das Haus, in dem sie die Mutter umarmt und dem Kind noch irgendwie ein bisschen Geld gibt, damit sie sich ein Bücher kauft, weil sie gesehen hat, dass sie tatsächlich da ganz schön gut rausgekommen ist aus der Nummer und dass der Typ in totalem Chaos lebt und ein totales Chaos anrichtet. Und ich versuche gerade die ganze Zeit, mich zu erinnern, es gibt eine andere Autorin, die auch Britin ist, ich weiß nicht, warum ich auf der Leitung stehe, die eine ähnliche Kindheit verbracht hat und die auch das so schön aufgeschrieben hat. Und ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich glaube, dass bei Diski diese Distanz zu sich selbst und der Humor sie als Essayistin nicht nur als Essayistin für mich auszeichnen, sondern sie auch zu einer guten Romanautorin machen. Und ich habe jetzt nicht alle ihre Romane gelesen, aber eben diesen einen, den ich erwähnt habe, After These Things, wo es um diese biblische Geschichte geht, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Und es gibt einen anderen Roman, den sie gewidmet hat, Montaigne, und tatsächlich Maria de Gournay, glaube ich, heißt sie, die Adoptivtochter von Montaigne war und seine Lektorin und viel jünger war, ja, und diese Beziehung aufgreift. Und es ist interessant, dass Jenny Diski mal in einem Interview gesagt hat, das wäre so, als hätte Nabokov mich adoptiert und noch nicht einmal an Doris Lessing denkt, ja. Also, ja, ja, okay, Nabokov hat dich nicht adoptiert, aber Doris Lessing, ja, du schreibst einen Roman über einen großen Autor, der eine junge Frau adoptiert und kommst nicht darauf, dass das eventuell eine Parallele zu deinem Leben haben kann. Absurd. Und ich glaube, dass es ist ja oft so, dass, also ich würde zum Beispiel nie versuchen, einen Roman zu schreiben, sage ich dir heute, 2025, ich hoffe, das bleibt dabei. Aber es gibt ja einige Essays, Sontag und Joan Didion, die es versucht haben und ja oft gesagt wird, dass die das gar nicht so gut konnten, ne? Obwohl sie so brillante Essayistinnen waren. Und ich glaube, dass Jenny Diski tatsächlich eben durch diese Art und Weise, wie sie sich von sich selbst distanzieren kann und vor allem auch emotional, ja, ist und nicht nur intellektuell und nicht nur versucht, sich die Welt intellektuell zu erklären, sondern auch über die Emotionen, dass das sie tatsächlich zu einer sehr guten Romanautorin macht. Also ich kann ihre Romane tatsächlich genauso empfehlen.
Ja, das ist total spannend, was du sagst. Es gibt nämlich, in meiner Recherche habe ich rausgefunden, es gibt genau zwei Bücher von Jenny Diski, die ins Deutsche übersetzt sind. Das ist einmal, es sind beides Romane, die aber beide nicht mehr erhältlich sind. Also das eine ist, warte, ich habe es hier aufgeschrieben, Küsse und Schläge, übersetzt von Bettina Runge, erschien 2015 bei Klett-Cotta, ist vergriffen.
Wow.
Und das blaue Herz des Eises, schon erschien 2002 bei Fischer, auch schon vergriffen, auch alles nur noch antiquarisch erhältlich. Total spannend, was du sagst, dass sie eben auch die Gründe, warum sie deiner Meinung nach eben auch genauso eine gute Romanautorin ist wie Essayistin, weil also ich gehöre ja zur sehr großen Didion-Fangemeinde und aber ich bin auch absolut, also ich bin kein Fan ihrer Romane. Also Play It As It Lays finde ich unglaublich lamoyant und also das sage ich jetzt hier on the record, literally. und ich kann total was damit anfangen, was du sagst, dass sie eben, dass ihr emotionaler Zugang, also dass sie eben auch diesen Herz-Kopf-Kanal geöffnet hat, dass sie das halt, weil ich glaube, dass man das braucht als Romanautorin oder als romanschreibende Person, um eine gewisse Wärme, also das ist das, was ich gerne lese, eine gewisse Wärme in der Lage zu sein, aufs Blatt zu bringen, auch für die Charaktere, über die man schreibt und von denen man spricht. Und Play It As It Lays ist, also ich sag's ganz offen, es ist wirklich nervig. Es ist ein nerviges Buch.
Und also ich würde vielleicht nicht von Wärme nur sprechen, sondern ich glaube einfach eine Offenheit und so ein Porössein gegenüber der Unzurechenbarkeit von Menschen und ihren Affekten. Und ich glaube, Joan Didion und Susan Sontag, ihr Zugang zur Welt war ein intellektueller.
Absolut, ja.
Und extrem scharfsinnig, ja. Also und alles das, was sie über den Menschen verstanden haben im Intellektuellen, glaube ich, konnten sie dann wiederum vielleicht ist es auch so, dass diese Psychiatrieaufenthalte Jenny Diski dabei geholfen haben, auch so diese Distanz zu sich selbst, ne, und auch die anderen Menschen zu beobachten und irgendwie zu wissen, da ist überhaupt gar keine Ordnung, ja, oder manches entzieht sich. Also sie hat auch in Gratitude schreibt sie auch, ich habe nie versucht, Sinn zu konstruieren, weil ich irgendwie weiß, dass das, ne, dass dieses Chaos manchmal überhaupt nicht zu erklären ist, dass wir Menschen anrichten.
Ja. Es ist eine wahnsinnig gute Haltung für die Welt. Also heute würde man das in diesem Neo-ESO-Sprech wahrscheinlich Akzeptanz nennen. Also einfach ein Vermögen zu akzeptieren, was um mich rum passiert, ohne es auch zu judgen. Das hat mich zum Beispiel, das beeindruckt mich wirklich auch in den Texten, die ich alle gelesen habe, dass ich immer das Gefühl habe, so am Ende kommt sie immer zurück zu sich selbst und sagt so, ach, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Vielleicht habe ich das nicht so ganz richtig gesehen und also die eigene Unzulänglichkeit, die vermeintliche, immer so ein bisschen mit in den Raum bringt, ohne irgendwie zu sagen, so, also auch bei Doris, ne, irgendwie zu sagen, Doris hat das und das nicht so gemacht, wie ich es gerne hätte. Es gibt diese eine Szene auch in diesem Doris and Me Teil, wo sie diesen Ausbruch kriegt, diesen emotionalen, wo sie gerne wissen will, ob Doris sie jetzt eigentlich gut leiden kann und mag und dass sie da so drunter leidet. Und Doris ist total logisch nicht Reaktion ist es, dann total entsetzt darüber zu sein und Jenny einen maschinegeschriebenen Brief auf den Küchentisch zu legen und ihr mitzuteilen, dass sie das jetzt wirklich verletzt hat und wirklich verstört hat, dass Jenny sie jetzt so emotional erpressen will mit dieser Frage nach der Zuneigung. Und auch da sie dann immer wieder darauf zurückkommt, so ja, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, dass Doris jetzt so reagiert. Aber auch da wieder, ne, wir haben nur Jennys Perspektive und Jennys Sicht auf die Dinge, aber auch das sind so, also das steht für mich wirklich so heraus, auch in viel, ich lese ja sehr gerne sehr viele Essayistinnen, auch eben im Vergleich zu vielen anderen Essayistinnen, die ich sehr gerne lese, diese immer wieder zurückkehrende, auf sich selbst bezogene, naja, vielleicht habe ich es nicht ganz richtig verstanden, Haltung.
Darf ich dir nochmal einen ganz kleinen Absatz vorlesen?
Gerne, bitte.
Ja, so aus dem Ende von Ingratitude, wo sie schreibt über Peter Lessing, also über Peter Lessing, schätze ich, wird er ausgesprochen, Doris Lessings Sohn. Und was für ein leeres Leben er eigentlich hatte. Ne? Und dann schreibt sie, Peter Lessing died in his flat of a heart attack in the early hours of 13th of October 2013, aged 66. His mother, Doris Lessing, died 4 weeks later on 17th November 2013, aged 94, in the adjoining house. An interconnecting door had been cut into the shared wall and was always left open. This very nearly tells the story of their lives as mother and son, in the sense that we know our planet is part of our universe, but there remain gaping holes of incomprehension that no one is going to be able to fill, no matter how much detail their story is told in. Und ich glaube, dieses Wissen, ja, dass man im Grunde manche Dinge einfach wirklich nicht erklären kann oder eher erspüren als in Worten wiedergeben. Mhm. Und natürlich ist das für uns als AutorInnen inakzeptabel, ja. Worte sind unser Werkzeug, ja. Also wir müssen alles ausdrücken in Worten. Und irgendwie drückt sie es ja. Also sie hebelt sich da selbst aus, weil sie hat es ausgedrückt, ja. Und das finde ich wirklich, und ich glaube, dieses Wissen, das sie hat, das macht sie zu einer guten Autorin. Und gleichzeitig, du hattest schon Chloe Diskey, ihre Tochter, angesprochen. Und das erinnert mich daran, ich saß mal mit Annette Gröschner auf einer Bühne. Und wir wurden, da war gerade so dieser Mutterdiskurs, ne, Schreiben und wir können uns nicht konzentrieren. Und Care-Arbeit war ganz groß, das ist ein paar Jahre her. Und dann wurden wir gefragt, ja, wie das so ist als schreibende Mutter. Und Annette, die ich auch so ein bisschen wie so eine Disky-Figur, also die auch niemandem gefallen will, sagte dann, wir werden immer als Mütter gefragt, wie schwer das für uns ist. Aber ich kann euch sagen, mein Sohn fand das richtig ätzend, mit einer Schriftstellerin zu sein. Und ich denke oft daran, weil Annette wirklich recht hat, weil diese Kinder, die suchen sich das ja nicht aus. Ne? Und das ist total anstrengend. Ich sehe das auch manchmal bei meinen Söhnen. Die sehen dann wieder, dass ich da mit so glasigen Augen in der Küche stehe und eigentlich an irgendwas völlig anderes denke und null Bock habe zu kochen und so und sage, bitte seid ruhig, mein Kopf, ja, muss sich konzentrieren. Und natürlich ist das total unvereinbar, ja, also das intellektuelle Leben und das Leben als Elternteil. Gleichzeitig, ja, kann man auch, also diese Vorstellung, man muss irgendwie so wattiert als Genie irgendwie in seinem Zimmer sitzen und sich diesem hingeben und so, das ist halt auch absurd. Und ich glaube, diese Messiness, das ist auch einfach, also dass man einfach manchmal am Herd steht und seinen Text ins Handy tippt, ja, als Autorin, das finde ich, sollte auch irgendwie präsenter sein. Also dass unsere Texte auch manchmal so entstehen. Und dass es kein, ja, kein Trennen gibt von der intellektuellen Journey sozusagen und dem, was man so als Mensch, also dass wir auch fehlbar sind, ja. Und dass wir zum Beispiel, also Doris Lessing beispielsweise in The Golden Notebook, das hat zum Teil richtig schwulenfeindliche Passagen, ja. Und sie war ja auch, also sie hat ja immer wieder so getan, als wäre sie eine Antifeministin, ja. Also sie dient definitiv nicht zu einer Heldin, genauso wenig wie Jenny Diskey, aber das wollten beide auch gar nicht.
Das ist, also ich habe jetzt gerade, als du von Mutterschaft und Autorinnenschaft geredet hast, schon wieder an Joan Didion gesagt, wo es diesen Ausschnitt gibt oder dieses Zitat, wo sie von ihrer Tochter mal, oder wo sie ihre Tochter mal fragt, so Quintana, wie sie denn so als Mutter gewesen wäre, und Quintana sagt, okay, but you were quite remote, und Joan Didion dann so entsetzt ist, weil sie sagt, so, ich weiß überhaupt nicht, wie meint sie das denn mit remote, because it was so evident that we clearly needed her. Und das ist so ein Zitat, der mich bis heute immer noch so erschaudern lässt, weil ich sage so, ja, wenn du irgendwas wissen willst über dich als Mutter, Joan Didion, dann ist es das. Du sagst, wir brauchten dich, Kind, so, um uns als Eltern oder als ich mich als Mutter zu rechtfertigen. Und das macht mich immer wahnsinnig traurig für Quintana. Aber das ist ein anderes Thema. Über Joan Didion haben wir hier schon gesprochen.
Aber eine schöne eine Beobachtung, finde ich, von dir.
Dass diese Connecte, die mit, ja, also ich habe mich ganz viel an Joan Didion erinnert gefühlt in meiner Disky-Lektüre auf eine ganz andere Art. Das ist vielleicht, ich meine, das ist jetzt ganz, ganz flach gedacht, haben wir da auch einfach den Unterschied zwischen einer Britin und einer Amerikanerin, auch in der Sozialisation, wie man liest und wie man sich selber sozusagen so self-educated, wo man hingeht, dann dieses britische Self-Deprecating, was viele AutorInnen auch haben, was da so zum Vorschein kommt, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir schon sehr, sehr lange geredet haben und eigentlich wollten wir, ja, wir könnten eigentlich noch total lange reden, und wir wollten eigentlich ja auch noch über die Memoiren der einer Überlebenden sprechen von Doris Lessing. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das jetzt so weggeflutscht ist in der Zeit.
Ja, vielleicht können wir ja nur kurz anteasern, wenn du...
Also ja, total gerne. Also wenn du noch Lust hast, können wir da gerne auch noch drüber sprechen. Also zumindest wenigstens kurz, weil ich finde das halt auch so, wir haben ja gerade schon kurz gesagt, dass Doris und Jenny diese Abmachung hatten, sie schreiben nicht übereinander. Und ja, du hast mir tatsächlich erzählt, dass eben in Memoiren einer Überlebenden das Mädchen Emily, die da vorkommt, das Buch ist also die Memoiren einer Überlebenden von Doris Lessing, und Emily, diese Figur, ist Jenny Diskey oder basiert auf Jenny Diskey. Und ja, erzähl uns kurz was darüber.
Ja, genau. Also ich habe die Memoiren einer Überlebenden, ich habe das erst zum ersten Mal auf Englisch. Ich hatte das bei meinem Ex-Partner im Bücherregal gefunden während Corona und habe es rausgezogen, weil ich dachte, ah ja, du hast das goldene Notizbuch geliebt, dann schau dir das mal an. Und ich war erstaunt. Ich hatte das, also es war wirklich für mich ein Trip, weil ich das Gefühl hatte, das ist das Buch zur Stunde, weil sie darüber schreibt. Irgendwas ist um uns herum passiert. Wir hatten noch keinen Namen dafür. Wir wussten nicht, was es ist. Und erst viel später haben wir gemerkt und versucht, uns zu versichern. Hast du das auch so erlebt? War das für dich auch so? Und ich dachte so, meine Güte, das ist ja Corona. Ja. Das heißt, es war für mich total so absurd, dass ich dieses Buch lesen, während diese Pandemie geschieht. Und ich hatte das Gefühl, dieses Buch handelt von uns. Und ich wusste da, glaube ich, auch noch nicht, dass es, doch, ich muss Jenny Diski da ja schon gekannt haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, na so, aber ich wusste auch, dass Jenny Diski und Jenny Diski hat schon recht, also sie kommt in diesem Buch nicht gut weg als Kind, ne? Also sie ist irgendwie ein seltsame junge Frau in diesem Roman. Und es ist auch lustig, wie die Ich-Erzählerin in dem Roman beschreibt, wie dieses Kind plötzlich an ihrer Tür abgegeben wird und sie überhaupt nicht weiß, was soll ich mit diesem Kind und warum ist das hier und das ist völlig absurd und ich will das Kind gar nicht. Also sozusagen die Geschichte umgeschrieben, ne? Also nicht, dass sie es entschieden hat, sondern dass da einfach irgendein Mann vorbeigekommen ist und dieses
Ein Kind abgegeben hat, so hier,
Kind
bitteschön.
abgegeben hat und gesagt hat, du musst dich jetzt drum kümmern.
Mit so einem Hundekater, Katerhund, so einem merkwürdigen
Ja,
Wesen,
genau. So ein
Hugo.
hässlichen. Genau, wobei ja Doris Lessing selber diese Katze hatte, die sie Jenny bei ihrem Einzug geschenkt hat.
Die offensichtlich vorher Sylvia Plath gehört hat, Trivia.
Ja, ach echt, das wusste ich gar nicht,
Hat
ja.
Chloe in diesem Interview, glaube ich, erzählt, oder irgendwo habe ich das aufgeschnappt, dass diese Katze scheinbar vielleicht, womöglich, angeblich Sylvia Plath, die sich kurz bevor Jenny
Ja, sie
Diski in
eingefangen.
das Leben von Doris Lessing kam, sich umgebracht hat. Und dass dann diese Katze, das war an Doris Lessing gegangen ist, aus irgendeinem Grund. Und dann hat sie an Jenny Diski weitergegeben. So.
Oh, stell dir mal vor.
So, ja.
Genau, also über Sylvia Plath schreibt Jenny Diski auch, weil das so über ihr hing, ne? Also dieser Suizid von Plath, der war großes Thema im Hause Lessing zu der Zeit, die auch mit Sylvia Plaths Ehemann sehr gut befreundet war, Ted.
Poor Ted.
Poor Ted, ja
Sagt sie immer,
genau.
poor Ted.
Poor Ted, genau. Da muss man tatsächlich eine andere fantastische Autorin, die auch für die London Review of Books schreibt, Jacqueline Rose, die hat eine Biografie zu Sylvia Plath geschrieben, gegen die Ted Hughes gerichtlich vorgegangen ist. Also, ja, das
Interessant. Okay, werden wir alles verlinken in den Shownotes.
Jacqueline Rose, auch eine fantastische Autorin. Ja, und ich finde einfach dieses Buch Memoiren einer Überlebenden, ich finde das, also das war, ich finde immer noch diese Beschreibung von plötzlich brach alles um uns herum auseinander. Magst du, dass ich, haben wir noch Zeit, dass ich es kurz vorlese?
Klar, lies gerne noch vor.
Okay.
Wenn nicht
Also
mehr
wenn sie
zuhören
sagt,
will, muss ja nicht oder spult
ja,
vor.
genau. Also das Ganze nur in diesem ersten Satz ist dieses Kind, das vor der Haustür abgesetzt wurde. Das meint sie mit das Ganze. Ja, es war außergewöhnlich. Ja, das Ganze war unmöglich. Aber ich hatte schließlich das Unmögliche akzeptiert, lebte damit. Ich hatte es aufgegeben, für meine innere Welt, mein reales Leben in diesem Haus das Übliche zu erwarten. Im Hinblick auf die Öffentlichkeit, die Außenwelt, konnte von Normalität schon lange keine Rede mehr sein. Könnte man diese Periode vielleicht als die Zeit der Gewöhnlichkeit des Ungewöhnlichen bezeichnen? Nun, der Leser dürfte hier keine Schwierigkeiten haben. Diese Worte sind eine Beschreibung der Zeiten, die wir durchlebt haben. Eine Beschreibung des Lebens schlechthin, wahrscheinlich, doch diese Gedanke hilft nicht viel weiter. Aber diese Worte kennzeichnen und treffen die Stimmung zu der Zeit, als Emily zu mir gebracht wurde. Während um uns herum alles, jegliche Form öffentlicher Ordnung zerbrach, lebten wir weiter, richteten wir uns ein, als sei nichts weiter geschehen. Es war erstaunlich, wie hartnäckig, wie unerschütterlich man versuchte, ein normales Leben zu führen, obwohl nichts mehr oder nur noch sehr wenig von all dem übrig war, was wir gewohnt gewesen waren, was wir noch vor 10 Jahren für selbstverständlich gehalten hatten, sprachen und benahmen wir uns, als seien uns all die alten Einrichtungen erhalten geblieben. Und in der Tat gab es noch Ordnung der altgewohnten Art, Nahrung, Komfort, sogar Luxus. Auf höheren Ebenen. Wir alle wussten das, obwohl natürlich diejenigen, die sich dieser Dinge erfreuten, kein Aufhebens davon machten. Ordnung mochte auch noch in begrenzten Bereichen herrschen, räumlich oder zeitlich, für Wochen oder Monate oder in einem bestimmten Gebiet. Man gewöhnte sich an alles. Das ist natürlich ein gemeiner Platz, aber vielleicht muss man einmal eine solche Zeit mitmachen, um die furchtbare Wahrheit dieses Spruchs zu begreifen. Nichts ist unnormal, als dass die Leute nicht versuchen würden, es ihrem normalen Leben einzugliedern. Genau das war es, was jener Zeit ihren eigentümlichen Charakter gab. Die Verbindung des bizarren, hektischen, furchterregenden, bedrohlichen, einer Belagerungs- und Kriegsstimmung mit dem herkömmlichen, normalen und sogar annehmbaren.
Du hast mir gestern diese Textstelle geschickt, dass du die gerne vorlesen möchtest. Ich hatte nämlich die Memoiren tatsächlich nur einmal ein bisschen quer gelesen, gestehe ich jetzt hier und jetzt. Und natürlich ist so der erste Gedanke, den du hast, so reden wir über unser Heute. Also es erschließt sich mir natürlich auch, dass du das in der Pandemie schon gedacht hast. Also das ist ja so vieles, dass man... Was, ja, ich habe in der Pandemie den Zauberberg gelesen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Weil ich das Gefühl hatte, so, ah ja, die Zeit steht still, Zeit, großes Thema. Aber dass sich das Gefühl jetzt auf einmal wiederholt, so kurz danach, wenige Jahre danach, und du liest diese Textstelle und dieses Bild, alle tun so, als wäre alles immer noch wie immer. Und dann dieser dystopische Roman, in dem vieles einem sehr bekannt vorkommt.
Ich kann den Roman sehr empfehlen. Ich finde, der hilft irgendwie über seine Zeit zu reflektieren. Und was beide Autorinnen mir beigebracht haben, was mich, glaube ich, als Autorin prägt, ist dieses, wenn du das Gefühl hast, du lebst im Chaos, dann sprich darüber, weil es ist Chaos. Es ergibt keinen Sinn. Und sich dem zu widersetzen, darüber zu reden, als wäre das normal oder als sollte es so sein oder als sei es überhaupt akzeptabel, ist nicht angebracht als politisch denkende Autorin. Und dass beide irgendwie die Verhältnisse nicht akzeptiert haben. Also sie sind keine Vorbilder im Sinne von, sie haben tolle Leben gelebt oder, ne? Oder sie waren besonders gute Menschen oder so, sondern sie
was sind auch immer
Vorbilder
das heißt.
In der Art und, ja, genau. Aber sie sind Vorbilder für mich in der Art und Weise, wie sie sich mit ihrer Welt auseinandergesetzt haben. Dass sie einfach gesagt haben, für mich ist erst einmal nichts akzeptabel. Ich muss es prüfen.
Ja. Ja, das schließt ja im Grunde genommen direkt an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass diejenigen, die oft von außen als die Verrückten gesehen werden, eigentlich die Luziden sind in diesem Leben und dass sich eben nicht abfinden mit dem, was um einen rum passiert. Und das ist womöglich auch eben unsere Aufgabe, halt genau hinzugucken. Es ist ja auch wiederum, es tut mir voll leid, dass ich immer wieder auf John Didion komme, auch das, was sie immer sagt, dass sie sagt so, if I look at something, it's less scary. Also dass sie eben nicht wegschauen will, sondern halt genau reingucken will und den Zwang hat, das zu beschreiben. Nur eben ganz anders, als es sowohl Lessing als auch Diski tun.
Das ist ja die Fazit eigentlich aus Slouching Towards Bethlehem oder irgendwie so dieses, das, was normal ist, ist verrückt und das ist normal. So, ne? Das ist ja genau das, was sie da beschreibt. Also ich meine, ich habe mit dieser Binarität so ein Problem. Ne?
Klar.
Psychische Gesundheit und Krankheit und so, da gibt es so viele Schattierungen, dass ich das nicht so unbedingt sagen will. Aber es macht schon Sinn darüber, also es ergibt schon Sinn, darüber nachzudenken, ja.
Total. Okay, ehe wir jetzt alle verlieren, die uns, ich hoffe ja. keiner, ja, weil wir haben über wahnsinnig gute und interessante und wichtige Dinge gesprochen, aber ich würde von dir trotzdem gerne ganz abschließend noch eine kurze Einschätzung hören, wenn das geht, kurz, ich weiß nicht. Es entsetzt mich ja immer wieder, dass es, wenn meine Gästinnen, Autorinnen vorschlagen, dass manchmal eben die einen Bekanntheitsgrad haben, da wo sie herkommen, vielleicht aber auch nur ein klein und in Deutsch, also ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie von Jenny Diski gehört, bis du mir von ihr erzählt hast. Und ich halte mich eigentlich für jemanden, die relativ gut informiert ist, auch gerade was so halt angloamerikanische, englische Autorinnen angeht, Essayistinnen, die ich sehr gerne lese. Und jetzt, wo ich es entdeckt habe, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie kein Teil meines Lebens mehr sein wird. Was ist das? Wo ist da der Disconnect? Was ist schiefgelaufen? Gerade in den letzten Jahren haben ja auch tatsächlich in der deutschen Übersetzung sowohl John Didion, aber auch so Leute wie Rachel Cusk oder auch Deborah Levy ja große, große Fangemeinden gewonnen und auch Erfolge, also im Verhältnis, glaube ich, erzielt. Wo ist der Disconnect? Oder ist es einfach nur Zufall, es hat niemand entdeckt und jetzt, wo wir darüber geredet haben, werden sich die Verlage drum reißen.
Also genau, ich stehe auch gerne als Übersetzerin zu.
Ja, hallo Verlage, Asal kann das alles übersetzen.
ich weiß es nicht. Also ich glaube, vor allem ihre Romane sind absolut lesenswert und übersetzenswert. Sie war eine jüdische Intellektuelle, die viel mit ihrer Zeit gehadert hat, aber die weit über ihre Zeit hinaus relevant ist. Und ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass sie 2016 gestorben ist, weil viele der Namen, die du erwähnst, die sind erst danach so richtig bekannt geworden im deutschsprachigen Raum. Und zum anderen, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so viel über Großbritannien wissen, wie wir immer tun.
Spannend.
Also, das glaube ich wirklich. Also weil mein Ex-Partner ist in Großbritannien aufgewachsen und wenn ich ihm manchmal zuhöre von AutorInnen und was er so studiert hat, ne, englische Literatur, dann denke ich immer, warum kenne ich das alles nicht?
Interessant.
Ich bin genauso wie du, ich bin ja selbst in Schottland zur Schule gegangen. Also ich lese sehr viel angloamerikanische, englische, amerikanische Literatur. Aber da gibt es schon so ein Disconnect und ja, also wie gesagt, Jenny Diskys Romane sind sehr lesenswert. Ich werde jetzt auch nochmal nach diesem Sprech mit dir, ich habe natürlich so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nicht das ganze Werk kenne und anmaße, mit dir über sie zu reden.
Nein!
Ich werde mir jetzt alle ihre Romane besorgen und sie nach und nach lesen und vielleicht machen wir dann so einen kleinen Leseclub mit deiner Freundin, die du anfangs erwähnt hast.
Ja, cool, wir machen einen Jenny, das ist aber ja auch immer, weißt du, das ist ja immer das Schöne bei diesen ganzen Vampire-Gesprächen oder bei all diesen Vampire-Gesprächen, dass die Begeisterung, die die jeweilige Gästin mitbringt für die Autorin, die sie uns dann vorstellt, so überspringen kann, dass ich jetzt eben auch das Gefühl habe, ich möchte mir jetzt bitte das Gesamtwerk hier in mein Arbeitszimmer stellen und mich damit beschäftigen, auch schreiberisch wirklich. Ich möchte gerne wissen, wie sie das macht. Also wie geht das, solche Texte zu schreiben, die auch so zugänglich sind? Also und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Also im Gegenteil, ich habe großen Respekt davor, Texte zur Hand zu haben oder angereicht zu bekommen, die wahnsinnig viele komplexe Dinge verhandeln und mit einem Humor, mit einem Gefühl daherkommen, aber trotzdem mir nicht das Gefühl geben, ich müsste jetzt einen doppelten Doktorgrad haben, um sie zu lesen. Und da habe ich, also das finde ich unglaublich, das finde ich wahnsinnig schön. Ich danke dir sehr dafür, dass du sie uns mitgebracht hast, Asal. Und ich hoffe, sie wird jetzt sehr viele Fans und vielleicht hoffentlich auch einen Verlag finden in Deutschland. Und Asal, wir nehmen das jetzt auf, einige Tage bevor dein neues Buch erscheint, Traumaland. Es erscheint, glaube ich, nächste Woche, irgendwann Montag, ja. Dienstag. Ich wünsche dir, ich habe es schon lesen dürfen und ich habe dir auch schon meine große Bewunderung und meinen Dank und meine besten Wünsche für den Flug, den hohen, guten, großen Flug dieses Buches mitgeteilt. Und ich hätte gerne mit dir jetzt auch noch irgendwie so die Verbindung über dein Schreiben und dieses Buch gesprochen. Ich glaube, da hätte es auch vieles gegeben, gerade nachdem du jetzt auch so viel erzählt hast, wie viel dich auch so in kleineren Details verbindet, sowohl mit Lessing als auch Diski. Wir müssen einfach nochmal ein Gespräch machen.
Irgendjemand muss uns auf eine Bühne holen. Also du bist auf jeden Fall eine fantastische Moderatorin.
Ah, vielen Dank.
Gesprächsleiterin und ich danke dir sehr für die Worte über mein Schreiben. Das bedeutet mir viel.
Ich glaube, es wird sehr vielen Leuten sehr viel bedeuten, dieses Buch. Und ich würde alle, die uns jetzt zuhören, dazu anhalten, es zu lesen. Traumaland, ab nächste Woche könnt ihr es kaufen, lesen, ausleihen, drüber reden, verschenken und so weiter. Und Asal, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für den Start mit dem neuen Buch.
Danke dir, Rasha, dass du mir so viel Zeit und dieses anregende Gespräch geschenkt hast über Doris Lessing und Jenny Diski und uns beide.
Es ist immer ein Fest, die Vampire-Gespräche, die dann das Vampire zum Erweitern bringen. Das liebe ich auch einfach so daran. Das war die neue Episode von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Meine Gästin war Asal Dardan und mitgebracht hat sie das Werk der britischen Autorin Jenny Diski. Ich hoffe, der Auftakt zur neuen Staffel hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, uns bei Instagram unter vampire-podcast folgt und uns weiterempfehlt. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Asya und Katrin, die Vampire nun als Producerinnen unterstützen. Mein Name ist Rasha Khayat und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine gute Zeit und sage bis bald.